Der 360-Grad-Podcast. Erfolgsgeschichten kommunaler Krankenhäuser.
Meine Lieblingsaufgabe, die ich hier habe, ist diese. Wir sind auf der Suche nach Erfolgsgeschichten kommunaler Krankenhäuser. Wo kann man das besser machen als auf dem Hauptstadtkongress in Berlin? Und meine Person ist Nils Dehne, ich bin Geschäftsführer der Einkaufsgemeinschaft kommunaler Krankenhäuser und mir gegenüber steht Steffen.
Ja, Steffen Ellerhoff, Pressesprecher der AKG und ein bisschen Spin-Doktor im Hintergrund bei der EKK. Und ich habe das Podcast Mobil mitgebracht auf den Stand der EKK. Wir sind auf dem Hauptstadtkongress und da machen wir unseren neuen Podcast.
Und zu Gast bei uns ist Manuel Berger, er ist Geschäftsführer von der Consus Health GmbH und ist der kommunalen Familie eng vertraut. Herzlich willkommen, Manuel.
Hallo zusammen.
Ja, das Podcast Mobil ist heute in Berlin, aber Manuel, erzähl uns mal, wo dein größter Berührungspunkt mit einem kommunalen Krankenhaus zuletzt war.
Ja, zuletzt war, stimmt nicht ganz, immer noch ist. Also aktuell bin ich in den städtischen Kliniken Köln auch noch im Interimsmanagement und kriege da natürlich viel aus der kommunalen Welt mit.
Da bist du schon relativ lange, oder?
Ja, zum zweiten Mal in Folge.
Und wie ist es in der kommunalen Familie? Du bist ja damit auch quasi AKG-Mitglied.
Stimmt, ja. Ich war ja auch schon bei AKG-Veranstaltungen und konnte schon genießen, dass es bestimmte Netzwerkvorteile gibt, dass man halt nicht alles neu erfinden muss, sondern sich da auch recht offen austauscht. Also anders, als man das normalerweise unter Wettbewerbern macht. Also von daher, das ist schon mal ein Pluspunkt der AKG oder der kommunalen Häuser, dass ich glaube, dass man ein Stück weit wertschätzender miteinander umgeht. Der wesentliche Vorteil für mich ist aber, zumindest in NRW zahlt sich das jetzt aus, dass während viele andere sich ja auf, ja sagen wir mal, lukrative Leistungsgruppen spezialisiert haben und auf lukrative Eingriffe, haben ja viele Häuser und dazu gehört das Städtische Klinikum Köln auch, bewusst gesagt, dass man in der Breite an der Notfallversorgung teilnehmen will und auch eben Leistungen anbietet, die jetzt der ein oder andere Träger vielleicht aus Kostendeckungsgründen nicht anbieten würde. So, und jetzt werden die Leistungsgruppen zugewiesen und man braucht ganz viele komplementäre Leistungsgruppen, um auch die lukrativen Leistungen noch anbieten zu können. Und in Köln haben wir die alle. Und von daher fliegt uns da jetzt kaum eine Leistungsgruppe um die Ohren, während viele andere Träger jetzt auch direkt in Köln zum Beispiel viele Leistungsgruppen verlieren werden, was uns ehrlich gesagt so ein bisschen in die Hände spielen wird.
Das klingt ja fast wie eine Erfolgsgeschichte, das Thema Krankenhausreform und mit einem positiven Ausblick, das überrascht, wenn man sich hier sonst die Stimmung anguckt.
Ja, ich habe es jetzt aus kommunaler Sicht gesagt und aus kommunaler Sicht glaube ich, da gibt es eben viele große Häuser, denen spielt es in die Hände und dadurch, dass eben, ich glaube, das ist typisch für die kommunalen Häuser, dass man sich eben nicht so auf lukrative Leistungsgruppen spezialisiert hat und da zahlt sich das jetzt aus, ja.
Und nimmst du die Unterschiede auch in euren sonstigen Beratungsprojekten so wahr? Ist die Stimmung in anderen Trägergruppen schlechter?
Ja, also ehrlicherweise ist die Stimmung überall gerade nicht rosig, ne? Alle haben ihre Probleme von ganz unterschiedlichen Niveaus aus. Deswegen würde ich sagen, die Stimmung ist überall schlecht. Aber das ist ja immer wie immer, wenn man sich dann dagegen stemmt, geht es einem halt besser als anderen. Und
Also ins Handeln kommen. Und da habt ihr ja in Köln auch eine wegweisende Entscheidung getroffen. Ich glaube, letztes Jahr schon. Das nimmt ja quasi so ein bisschen die Vorhaben der Krankenhausreform auch vorweg. Ihr geht von zwei Standorten auf einen Standort. Wie ist es darum bestellt? Wie schwierig war das?
Ja, sogar noch konsequenter. Wir gehen von drei Standorten auf einen.
Und das klappt.
Und ja, vorhergesagt wurde ja, dass das extrem schwierig wird, weil da auch sehr emotionale Dinge dabei sind. Also zum Beispiel die Amsterdamer Straße, also die Kinderklinik ist ja schon eine der berühmten Kinderkliniken in Deutschland und da hieß es immer, wenn man die auf die andere Rheinseite verlagert, das wird sehr emotional werden. Aber also ich fahre ja fast jeden Tag dann über eine Rheinbrücke, es klappt ganz gut und dementsprechend wurde die Diskussion auch irgendwann sachlich. Ne? Und man muss einfach sagen, also, wisst ihr alle, dass gerade eine Perinatalversorgung an einem Standort, wo dann eben alle komplementären Ärzte da sind, besser ist als in einem Solitär, wo dann im Zweifelsfalle mal ein Konsiliararzt bei einem Frühchen fahren muss oder im schlimmsten Falle sogar mal ein Frühchen verlegt werden muss. Das ist einfach nicht die Zukunft. Also von daher halte ich diesen Grundzug der aktuellen Gesundheitsreform, dass man Leistungen, vor allem schwere Leistungen, bündelt dahin, wo es eben auch alle komplementären Leistungsgruppen gibt, auch für richtig.
Für mich stellt sich da so ein bisschen die Frage, ist das jetzt schon ein Vorgriff auf die Reform, die da kommt von Herrn Lauterbach? Herr Lauterbach lebt ja auch ganz um die Ecke von einem eurer Standorte. Oder ist das der wirtschaftliche Druck oder die Macht des Faktischen, dass man diese Entscheidung jetzt getroffen hat?
Nee, das ist einfach die Auswirkung der Reform von Herrn Laumann. Und ich habe hier zwei Hüte auf. Ich bin ja nicht nur Interimsmanager in Köln, sondern auch als Berater hier, also von Consus Health. Und da muss ich ja sagen, also ich freue mich über Herrn Lauterbach, weil die Unklarheit oder die Zeitfristen, die er da aufgestellt hat, also dass seine Reform erst 27 greift, führt dazu, dass wir volle Auftragsbücher haben. Und die Reform von Herrn Laumann, die ist ja schon im Hier und Jetzt da und die wirkt schon. Und ich würde auch fast mal die Prognose wagen, dass der Druck steigt, dass die Lauterbachsche Reform schneller greift und schneller umgesetzt werden wird und dass man sich da tendenziell einfach am NRW-Modell orientieren wird.
Mhm. Wie nimmst du das denn wahr, die Geschwindigkeit und das kommunale Selbstverständnis, das man kommunalen Krankenhäusern oft so unterstellt? Klappt das ganz gut?
Nö, das ist so, wie man es unterstellt. Ich würde behaupten, dass kommunale Häuser einfach aufgrund auch ihrer Gesellschaftsstruktur per Definition ein Stück weit langsamer sind. Das ist mal gut, das ist mal schlecht. Also es ist mit Sicherheit schlecht, wenn es darum geht, schnell auf kritische Situationen schnell zu reagieren.
Naja, aber in Köln das jetzt aus drei Häusern eins zu machen und das als Reaktion auf die Laumann-Reform schon hingekriegt zu haben, finde ich jetzt nicht ausgesprochen langsam. Da kenne ich Häuser, die abwarten, bis alles fertig ist und dann sagen, wir planen mal.
Nee, also das muss man sagen, die Kölner, denen ein großes Kompliment, also den Fördermittelantrag haben die in der Geschwindigkeit gestellt, wie ich sie noch nie erlebt habe. Also ich glaube, im Dezember kam der Restrukturierungsfonds raus und wenige Monate später musste man schon den Antrag abgeben. Also ich glaube, wir hatten 3-4 Monate Zeit, um wirklich uns inhaltlich mit dem Thema zu beschäftigen. Also das war eine sensationelle Geschwindigkeit, wie ich sie auch noch bei keinem privaten Träger gesehen habe. Aber so vom Grundsatz her ist es schon so, das wisst ihr auch, dass so manche Diskussion halt mit einem städtischen Gremium im Hintergrund, wo die links sitzen, nach links wollen und die rechts sitzen, nach rechts wollen, halt schwieriger ist als bei einem privaten Träger, wo es einfach einen Chef gibt, der sagt, so wird's gemacht.
Aber ist das vielleicht genau dieses politische Momentum, was da genutzt worden ist und dann halt auch ganz effizient und ganz schnell gehen kann, was in vielen anderen Momenten eben vielleicht eher als Bremse wahrgenommen wird?
Ja, also am Beispiel Köln hat man Frau Reker im Hintergrund und dann hilft es natürlich. Ne? Wenn man eine starke Oberbürgermeisterin hat, die sich hinter ein Projekt stellt, dann ist es hilfreich. Und in dem Fall ist es auch geglückt, alle Fraktionen, also es war ein Beschluss, fraktionsübergreifend einzubeziehen. Also von daher, in dem Fall ist es eine Erfolgsstory. Aber wir reden ja jetzt über kommunale Krankenhäuser im Allgemeinen und da glaube ich, dass es schon das ein oder andere Mal schwieriger ist für ein kommunales Haus, so einen Konsens herbeizuführen, als das bei einem privaten Träger wäre.
Denn eine Oberbürgermeisterin, die eine klare Position bezogen hat und auch klar Entscheidungen eingefordert hat oder auch vorangebracht hat, ist das am Ende auch das, was du den anderen kommunalen Trägern vielleicht mit auf den Weg geben würdest, dass das das entscheidende Erfolgskriterium ist?
Ja, ich würde das der Politik mit auf den Weg geben, dass die Bürger, die Patienten, die Wähler, wie auch immer man sie bezeichnet, viel mehr Klarheit und Wahrheit vertragen, als man allgemein immer so glaubt. Also geht ja immer die Mehr durch die Lande, wenn man einen Krankenhausstandort schließt, dann gibt es die großen Fackelumzüge und dann gibt es die großen Proteste und der Bürgermeister verliert die Wahl. Das mag auch in den Medien manchmal so erscheinen, aber ich glaube, wenn man es richtig macht und den Bürgern erklärt, warum man das macht, also nehmen wir das emotionale Beispiel Frühchen. Ein Frühchen in einem Perinatalzentrum hat nachweislich eine viel bessere Überlebenschance als ein Frühchen in einem Klinikum mit wenigen Geburten. Und wenn man das mal jedem klar macht, dann wüsste ich gar nicht, wer rational noch gegen eine Bündelung von Leistungen sein kann.
Aber wir erleben ja jetzt auch hier auf dem Hauptstadtkongress viele Entscheiderinnen und Entscheider auf der obersten Ebene der Krankenhäuser oder der Leistungserbringer allgemein und auch ein paar politische Vertreter. Und man nimmt selbst hier so eine große Unsicherheit wahr oder auch so eine gewisse Sorge und Angst über das, was da auf einen zukommt. Wie sollen wir diese Sicherheit oder die Klarheit oder das, was die Bevölkerung auch verträgt, eigentlich verkörpern können, wenn wir selber in unserem Kreis noch so unsicher oder so fragil eigentlich unterwegs sind gerade?
Ja, die Unsicherheit kommt ja nicht aus dem Veränderungsdruck, sondern die Unsicherheit kommt aus meiner Sicht daher, weil nicht klar ist, wie man darauf reagieren kann. Also die Lauterbachsche Reform greift ab 2027 und hat ja auch noch Inhalte, die gar nicht ausgearbeitet sind. Also das Beispiel, kleine Kliniken können sich in 1i-Kliniken oder sektorübergreifende Versorgungszentren oder wie auch immer wir sie jetzt nennen, umwandeln. Das hilft mir ja nichts, wenn ich nicht weiß, wie ich dann finanziert werde. Ja. Und daher kommt, glaube ich, die Unsicherheit oder die Unruhe oder auch manchmal der Protest, dass den Veränderungsdruck, den streitet niemand ab. aber ich muss die Instrumente haben, um darauf reagieren zu können. Und nichts ist für einen Unternehmer schlimmer als Unklarheit. Also lieber eine schlechte Nachricht als gar keine. Ne?
So ist ungefähr. Da Größe eine gewisse Vorgabe, um jetzt schon antizipierend reagieren zu können, so wie Köln es ja gemacht hat, ohne dass alles schon steht? Also ein kleines Haus hat da ja durchaus größere Probleme. Gibt es da eine kritische Grenze, wo ich jetzt schon was machen kann?
Ja, ich kann es mal so sagen. Also bis vor ein paar Monaten haben wir für jedes Krankenhaus, das irgendwo in Schwierigkeiten war, Kaufinteressenten gehabt. Jetzt kenne ich keinen mehr, der sich an ein Haus unter 200 Betten wagt. Also das wird gar nicht mehr angeguckt. Und Häuser unter 400 Betten werden mit Samthandschuhen angefasst. Also deswegen würde ich sagen, momentan, wenn ich ein Krankenhaus verkaufen müsste, dann würde ich sagen, ist 400 Betten schon so, also ein Schwerpunktversorger ist die Schallmauer. Keiner will momentan an Grund- und Regelversorger ran.
Okay, unsere Brille wäre ja eher, wir verkaufen nicht und kaufen auch nicht, sondern wir wollen uns anpassen. Wir wollen mitgehen. Hättest du da noch einen Tipp? Ich meine, zu appellieren an Politik ist ja leicht und zu sagen, mein Bürgermeister, mein Landrat, der soll mal mutig sein. Aber da hat man natürlich keinen direkten Einfluss drauf. Aber gibt es Sachen, die du empfehlen könntest für im Management Verantwortliche, wie die vielleicht diesen Mut befördern können?
Ja, das ist natürlich eine Frage nach meinen Geschäftsgeheimnissen.
Genau da.
Dafür kann man uns beauftragen, dass wir die Rezepte dafür rausgeben. Okay.
Ich würde sagen, die AKG und die EKK haben auch reagiert, würde ich sagen. Vielleicht auch mutig reagiert und werden in Zukunft noch enger zusammenarbeiten. Manuel, wie wurde das am Markt aufgenommen oder wie ist das deine Wahrnehmung zu dem Thema?
Also grundsätzlich wurde es, glaube ich, positiv aufgenommen, wenn jemand versucht zu reagieren und sich zu verändern. Aber es war jetzt auch keine so spektakuläre Meldung. Und ich glaube, dass momentan die Klinikgeschäftsführer so viel Stress und so viel Hektik aus dem Alltag im Kopf haben, dass die Nachricht in normalen Zeiten viel höheren Anklang gefunden hätte. Also ich erlebe das auch täglich, selbst wenn man mit Klinikgeschäftsführern über Ergebnisverbesserungspotenzial von 5 Millionen spricht, dann sagen manche, was bringen mir denn 5 Millionen bei minus 50, ist doch eh wurscht, so ungefähr. Da hat man fast das Gefühl, dass der ein oder andere da schon ja, so eine Art Resignation hat.
Aber vielleicht müsstest du das auch nochmal herleiten an dieser Stelle, wo du eigentlich das auch, wo du die Antwort genau siehst, Nils, aus diesem Zusammenschluss. Welche Mehrwerte entstehen denn dafür, das kommunale Krankenhaus, was im Moment total unter Strom steht?
Ja, als allererstes würde ich mal sagen, dass mich die Antwort gar nicht frustriert oder überrascht, weil ich würde schon sagen, wir sind erstmal ganz normal in unserer Entwicklung und überlegen uns eben, wie man die Situation gerade am sinnvollsten nutzen kann für unsere Krankenhäuser. Und an der Stelle dieser Unsicherheit, da waren wir gerade eben auch schon,
genau.
Glaube ich, kann diese Verknüpfung von politischer Nähe und politischer Interessenvertretung, den die AKG ja bereits seit 6 Jahren in Berlin relativ intensiv betreibt und da auch eine gewisse Sichtbarkeit und Zugang erreicht hat, jetzt auch viel stärker dafür zu nutzen, in dieser Unsicherheit Lösungen und Perspektiven zu schaffen für alle kommunalen Krankenhäuser. Und die eben in einer bestehenden Organisationsstruktur wie die EKK eben stärker zu weiterzuentwickeln und auch zu professionalisieren und dann eben am Markt zu platzieren für die kommunalen Krankenhäuser. Insofern sind wir eher am Anfang von diesem Prozess als am Ende, was jetzt irgendwie ein großes Feuerwerk an Meldungen sich lohnen würde.
Also wenn ich dir da mal ein Kompliment machen darf, Nils, ich glaube, die größte Leistung, die ihr erbracht habt, die ist relativ versteckt passiert. Die wird aber zunehmend wahrgenommen und die ist nämlich, dass sich niemand mehr, also kein Lobbyist mehr, gegen die Systematik der Leistungsgruppen wehrt. Und eigentlich hätte man vor 5 Jahren gesagt, dass da eine Reform kommt, die bedeutet, dass kleine Krankenhäuser Leistungen abgeben müssen und die auf große Häuser gebündelt werden. Vielleicht mit Ausnahme von Regionen, wo es einfach nur noch ein kleines Krankenhaus gibt, aber natürlich in den Ballungszentren heißt es nichts anderes. Da hätte es einen Sturmlauf der Krankenhausgesellschaft dagegen gegeben. Und ich glaube, das ist schon so ein versteckter Verdienst auch der AKG, dass das heutzutage keiner mehr in Frage stellt, dass das Sinn macht.
Ja, aber da schließt sich ja so ein bisschen der Kreis zu dem, was du auch gesagt hast. Wir können nicht abwarten, wir müssen reagieren, wir müssen agieren.
Ja.
Und das ist eine Sache, die wir als AKG ja schon in den letzten Jahren immer sehr stark vorangetrieben haben. Und das wollen wir auch in Zukunft weiter ausgestalten, dann eben zusammen mit der IKK. Manuel, du bist eingestiegen mit dem Thema Erfolge der Kliniken Köln. Wie kann die Zusammenarbeit von AKG und IKK zu einer Erfolgsgeschichte werden?
Da sage ich mal ein ganz konkretes Beispiel. Ich glaube, dass die Einkaufsgemeinschaften immer noch viel zu sehr über Händler denken und viel zu wenig in Direktabnahme vom Hersteller. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass man das noch viel mehr nutzt, direkt sich an den Hersteller zu wenden und Produkte eben nicht über den Handel, sondern direkt beim Hersteller zu beziehen.
Das klingt spannend. Wäre das eine Meldung, die noch mehr Aufmerksamkeit erzeugen würde?
Ja, ich denke schon, wenn die ersten Hochseekontainer irgendwo ausgeladen werden würden.
Das glaube ich auch.
Fotos macht.
Das glaube ich auch. Für den Moment sind wir am Ende angekommen.
Ja, wir sagen ganz herzlichen Dank. Wir machen noch einmal dein Lieblingsgeräusch, Neil.
Bis zum nächsten Mal.
Ganz lieben Dank.
Gerne, danke.
Tschüss.
Der 360-Grad-Podcast. Erfolgsgeschichten kommunaler Krankenhäuser.